Die Achtelfinalpartien der Fußball-Europameisterschaft, liebe Zuschauer, sind absolviert. Zeit für eine Analyse der Spiele, aber auch Zeit für das Analysieren der Ereignisse abseits der Stadien und somit auch Zeit für unseren Auf-1-Fußball-Experten Thomas Berthold. Thomas, sei mir gegrüßt.
Hallo Thomas, liebe Grüße.
Wir gehen mal chronologisch vor. Alles begann mit einem Erfolg aus Sicht der Auf-1-Zuschauer für die Schweizer. Im ersten Achtelfinalspiel überraschend deutlich gegen Italien mit 2-0. Deine kurze Analyse dazu?
Ja, hochverdient. Italien ist nie in das Turnier reingekommen. Hatte von Anfang an große Probleme, körperliche Probleme. Und wenn du eben kein Tempo gehen kannst, dann hast du in so einem Wettbewerb keine Chance. Das hat man schon gesehen gegen Albanien, frühes Gegentor. Okay, da haben sie sich noch berappelt. Aber danach war alles sehr, sehr zäh. Du erinnerst dich gegen Kroatien in der 98. Minute. Meiner Meinung nach hätte Kroatien das Tempo hochhalten müssen, dann wäre es nie zu dem Tor gekommen. Aber Italien hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie körperlich aktuell nicht in der Verfassung waren, um in die K.O.-Runde zu kommen. Das wird jetzt aufgearbeitet, es soll ein Sonderausschuss gegründet werden. Das habe ich so in den Medien gelesen. Ob das so kommen wird, wird sich zeigen. Es sind auch Neuwahlen in Italien angesetzt, was den Verband angeht, also auch der Verbandspräsident könnte neu gewählt werden. Du kennst es ja, neuer Präsident, dann wird die Trainerfrage wieder gestellt, bleibt Spalletti im Amt, kommt ein neuer Trainer. Lassen wir uns mal überraschen, was der Spätsommer so bringt.
Die nächste Achtelfinalbegegnung war dann Deutschland gegen Dänemark. Wie hast du diese Partie erlebt und gesehen?
Ja, Deutschland hat gut angefangen. Nach 20 Minuten war so ein bisschen die Luft raus. Dann konnten sich die Dänen befreien. Und spielentscheidend war natürlich der VAR. Also die Technokraten meiner Meinung nach entscheiden mittlerweile die Spiele. Ich bin auch der Meinung, im Sinn des Fußballs sollte es einfach so sein, dass wenn ein Spieler im Strafraum sich bewegt, also hochspringt, wegdreht und die Hand nicht bewusst zum Ball geht, wie geschehen im Dänemark-Spiel, da touchiert der Ball die Fingerkuppen und da wird Elfmeter gepfiffen und nach dem Elfmeter 1-0 dreht sich natürlich das ganze Spiel, weil Dänemark muss aufmachen, Deutschland hat mehr Konterchancen und auf der anderen Seite das nicht gegebene Tor von Dänemark mit der Fußspitze, da muss ich sagen, das ist korrekt, weil die Technologie hilft auch dann bei solchen Kleinigkeiten eben für Gerechtigkeit zu sorgen. Das betrifft ja alle Nationen. Aber bei dieser Handentscheidung muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das sollte modifiziert werden. Das sollte UEFA mit den Verbänden sich mal an einen gemeinsamen Tisch setzen, im Sinn des Fußballs handeln, weil das hätte es früher auch nie gegeben. Weißt du, dass es für solche Aktionen einen Handelfmeter gibt?
Ja, du hast den Videoassistenten bereits angesprochen. Der kam ja auch nicht zum Einsatz beim Führungstreffer der Deutschen. Da blockte Kimmich nach einem Standard Schlotterbeck frei. Der erzielte den Führungstreffer. Der wurde zurückgenommen. Wie hast du diese Aktion als früherer Verteidiger auch gesehen?
Gut, da kommt der Ball rein und klares Foulspiel von Kimmich, da musst du pfeifen. Also von daher braucht er kein VAR einzugreifen, das war eine eindeutige Aktion. Ich bin jetzt kein Schiedsrichter-Experte, aber aus meiner Sicht war es ein klares Foulspiel. Von daher alles soweit in Ordnung. Wie gesagt, die anderen Aktionen, die waren kniffliger. Da hat der VAR mit der Fußspitze geholfen. Aber wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung mit dem Handspiel, das muss verändert werden. Denn Das sind so Sachen, weißt du, das ist für mich nicht im Sinn des Fußballs, ganz einfach.
Aufgrund der knappen Entscheidungen geht momentan der Gag um. Einige Stürmer denken schon darüber nach, sich ihre Fußspitzen amputieren zu lassen, damit sie zukünftig nicht mehr.
Du kannst ja auch keine natürliche Bewegung mehr ausführen, wenn du dann noch trainieren musst im Strafraum, ob ich beim Springen, beim Drehen jetzt was mit meiner linken und meiner rechten Hand mache. Das ist so unnatürlich. Also ich denke, da findet man kein Ende. Von daher wäre mein Vorschlag, einfach mal drüber nachdenken, was man da anpassen kann. Ich finde einfach, so wie es früher geregelt wurde, ist es okay. Angeschossen ist angeschossen, geht es weiter. Bewusstes Handspiel ist, wenn du eben ganz klar mit der Hand oder mit dem Arm zum Ball gehst, dann pfeift man eben Elfmeter. Das war früher auch so. Und das vereinfacht vielleicht die Dinge auch etwas.
Tja, wir empfehlen einfach, Thomas Berthold in eine Kommission zu nehmen und das Problem wäre erledigt. In Anschluss an diese Begegnung gab es ein interessantes Statement von Antonio Rüdiger, der gesagt hat, wir haben es versäumt, die Dänen schon früher zu töten. Das macht dann natürlich dann gleich Schlagzeilen. Was sagst du zu dieser Aussage?
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, weißt du, alles wird ja jetzt mittlerweile unter die Lupe genommen. Jede Aussage, jedes Wort, etc., etc. Ich kann damit gar nichts anfangen. Weißt du, nach so einem Spiel, wenn die Emotionen noch hochkochen und die Spieler aufgeladen sind, da lässt du auch mal einen Spruch los, da fehlt vielleicht auch mal ein Wort, was ja jetzt nicht so, ich will es mal so sagen, ja, gesellschaftsreif mehr ist. Aber dass man daraus jetzt ganze Artikel produziert, das finde ich etwas übertrieben.
Naja, früher hat man wahrscheinlich eher gesagt, wir hätten den Sack früher zumachen müssen.
Ja.
Da hätte sich der Antonio Rüdiger mal der früheren Aussagen bedienen sollen. Wie auch immer, im Stadion gab es natürlich in Dortmund wieder mal einen Sicherheitszwischenfall. Es gab einen vermummten Mann mit Rucksack unter dem Stadiondach. Du bist ja ein Verfechter des Themas Sicherheit. Du stellst das auch an die Spitze. Und wieder einmal hat die Sicherheit bei der UEFA versagt in diesem Spiel.
Nochmal, UEFA hat ja mit dem DFB eine gemeinsame GmbH, die führt das Turnier durch. Wie die Prioritäten bzw. wie die Aufgabenverteilung jetzt genau ist, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne die Orga nicht ganz genau. In der Regel ist ja so, du hast den QR-Code auf deinem Ticket. Ticket wird gescannt am Eingang. Dann stehen zwei Personen hinterm Eingang und kontrollieren. Also wenn da schon am Eingang einer mit dem Rucksack kommt, sind eigentlich sofort zwei Personen da, muss den Rucksack aufmachen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer mit Rucksack ohne Kontrolle an der Barriere vorbeikommt. Punkt eins. Punkt zwei, wie kommt einer unters Dach? Also das muss mir auch mal einer erklären. Ich kenne jetzt nicht genau die Dachstruktur vom BVB-Stadion, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so mir nichts, dir nichts einfach mal hochklettern kannst. Ich weiß nicht, ob es da eine Leiterstruktur gibt. Die müsste es normalerweise geben, auch wegen dem Brandschutz. Wenn Feuerwehr im Einsatz ist, kommst du wahrscheinlich über eine Leiter dann unters Dach oder aufs Dach. Aber also da stehen normalerweise bei dem Spielbetrieb bestimmt, steht das Sicherheitspersonal und kontrolliert diese Dachzugänge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei der Euro anders geregelt ist, gehandelt wird, als bei einem normalen Bundesligaspiel.
Fakt ist aber, wenn es jemand wirklich darauf absehen würde, diese EM mit einem Anschlag zu versehen, möglicherweise dann auch zu beenden, die Chancen stünden nach den derzeitigen Zwischenfällen ja nicht so schlecht, tatsächlich ins Stadion zu kommen und so etwas durchzuführen.
Ja, die Frage ist jetzt, wie die Aufarbeitung aussieht. Weißt du, wenn so ein Fall stattfindet, gibt es einen Untersuchungsausschuss, vielleicht wird auch die Polizei eingeschaltet, werden ja die Personalien von dem Mann aufgenommen. Auf der anderen Seite, ich habe das schon mal gesagt, ja, du kannst natürlich über das Putzpersonal oder über andere Dienstleister, die nach dem Spiel aufräumen, sauber machen etc., da aktiv sind. Wenn du da Kontakte hast, kannst du immer was deponieren. Also das gab es ja früher schon, dass da irgendwo in den Toiletten, unterm Klo oder in speziellen Ecken Sachen deponiert wurden, denn die dann eben dann der dann Zugang hat und weiß, wo es ist, ja, zu sich nimmt. Aber die spannendste Frage ist eben, wie der auf das Dach kam. Ja, das ist die allerspannendste Frage. Und ich bin mal gespannt, ob es dazu einen Kommentar bzw. eine Info von der UEFA gibt, beziehungsweise von dem Organisationskomitee. Denn das hat schon eine gewisse Brisanz, da hast du vollkommen recht.
Wir kommen auf dieses Thema mit Sicherheit irgendwann einmal zurück, auch auf die deutsche Fußballnationalmannschaft wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Wir machen aber erstmal weiter mit der Begegnung England gegen die Slowakei 2:1 nach Verlängerung. Du lachst.
Ja, lieber Thomas, ich lache. Ich muss gerade ans Football is coming home denken. Die fantastischen Fußballfans, wenn du die immer wieder siehst, da die Englischen in den Stadien, was die für ein Rambazamba machen. Und dann so ein müder Kick. Klar hat es auch eine Qualität, wenn du an dich glaubst und dann in der Verlängerung den Bock nochmal umstößt. Aber die Spielanlage, Spieltempo, da muss ich ganz ehrlich sagen, gehört für mich nach Italien, England von den großen Fußballnationen zu den ganz großen Enttäuschungen. Die haben sich jetzt ins Viertelfinale gerumpelt. Da benötigen sie schon eine große Leistungssteigerung. wenn sie da weiterkommen wollen. Aber bisher war das wirklich also sehr, 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 sehr dürftig.
Gareth Southgate steht massiv in der Kritik. Der muss jetzt liefern im Viertelfinale.
Ja, gut, klar, dem können jetzt eigentlich nur die Ergebnisse helfen. Aber unabhängig mal jetzt vom Gareth Southgate, also mit der Mannschaft jetzt in der Verfassung und der Spielanlage, wird England auf keinen Fall Europameister. Und ich kann mir unabhängig auch vom Ausgang vorstellen, selbst wenn es jetzt ins Halbfinale käme oder vielleicht sogar ins Finale käme, dass es dann, was den Teamchef angeht, da eine Diskussion gibt, die dann auch von der FA entsprechend angenommen wird. Und wenn es einen geeigneten Kandidat gäbe, einer wäre, der mir spontan einfällt, lieber Thomas, wäre Jürgen Klopp, könnte ich mir vorstellen, dass dann da auch in Richtung jetzt WM 2026 gehandelt wird.
Das gibt wieder eine Schlagzeile. Thomas Berthold bringt Jürgen Klopp als Chefcoach der
Ist mir nur
englischen
eben eingefallen. Ich meine, der hat ja lange auf
Nationalmannschaft ins
Chelsea
Spiel.
gearbeitet, hat da einen super Ruf. Und ja, es ist ja auch so, du hast ja nicht diesen Tagesstress als Nationaltrainer. Die haben ihre 10, 15 Spiele im Jahr. Das heißt, 3, 4 Tage vorher oder 3, 4 Tage vorher trifft man sich in der Regel oder am Sonntag trifft man sich, Mittwoch Spiel. Du hast ein anderes Leben, andere Abläufe als 24 Stunden, 7 Tage die Woche Trainer oder Manager in einem Premier League Club zu sein.
Ja, wir müssen kurz noch über Jude Bellingham und eine möglicherweise obszöne Geste sprechen, die von der UEFA untersucht wird. Es gibt einen Verhaltenskodex. Hast du diese Geste gesehen?
Ja, ich weiß nicht, die Spieler, besonders die im Fokus stehen, sind unter besonderem Druck und in der Emotion und in der Energieentladung kann es schon mal sein oder kann es schon mal passieren, dass du da irgendeine obszöne Geste machst oder irgendwas sagst. Also wie auch immer. Also ich würde mir einfach wünschen, wenn wir nicht alles auf die Goldwaage legen und alles kommentieren und über alles geschrieben wird. Und ja gut, die UEFA, du hast recht, die hat einen Untersuchungsausschuss. Den gab es ja früher auch schon. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so weit kommen wird, dass der jetzt fürs nächste Spiel gesperrt wird. Also das wäre ja absurd. Aber vielleicht bekommt er eine Warnung beziehungsweise eine Geldstrafe aufgebrummt. Wird sich alles zeigen. Das muss da jetzt in den nächsten Tagen entschieden werden.
Bei den Engländern muss der Knoten platzen und möglicherweise helfen ihnen ja ihre Spielerfrauen. 9 von ihnen sind eingeflogen und zwar mit Privatjets. 9 Spielerfrauen in 6 Privatjets gelandet in Erfurt auf dem Weg nach Blankenhain, wo die englische Fußballnationalmannschaft abgestiegen ist und möglicherweise brauchen die Spieler jetzt einfach ein paar Streicheleinheiten, um anschließend dann im Viertelfinale, das wird ja gegen die Schweiz sein, Leistung abliefern zu können. Wurden eure Spielerfrauen früher auch immer eingeflogen?
Also früher war es so, da gab es eine Regelung innerhalb des DFB, wenn du mindestens im Halbfinale warst, dann wurden die Spielerfrauen aber nicht mit dem Privatflieger, mit der Linienmaschine in das Land geflogen, wo das Turnier stattgefunden hat, aber 9, also 6 von 9 im Flieger nach Erfurt. Das ist ja unfassbar.
Ja.
Da siehst du mal, wie sich die Zeiten geändert haben. Was mich nur bei den Spielerfrauen wundert, die kennen sich doch alle, ja. Und in England ist das nicht so groß. Ich hätte doch wenigstens in einem Privatflieger fliegen können. Aber anscheinend ist das Ego da so groß. Und da die wahrscheinlich alle jetzt auch so Social Media Experten sind, kommt es immer gut an, wenn du im eigenen Jet dann deine Videos machst, deine Bilder machst und die postest.
Zurück zum Fußball. Spanien gegen Georgien. Nach dem frühen Eigentor haben es die Spanier dann mit 4:1 relativ deutlich gemacht. Sind die Spanier nach wie vor dein Top-Favorit auf den
Ja,
Titel?
Thomas, nach wie vor spielen aus einem Guss, haben ja noch kein, also das war ja ein Eigentor, das 1:0 für Georgien, haben vom Gegner kein Tor bekommen und man muss einfach sagen, haben die Nerven behalten, die Ruhe bewahrt, weil die einfach wissen, wie stark sie sind und der Druck wurde immer größer und das muss man einfach sagen, ja, ist für mich die einzige Mannschaft, die, wo ich immer das Gefühl habe, die können in jedem Moment nochmal eine Schippe drauflegen, um das Spiel zu drehen. Also, einfach fantastisch, die Passqualität, wenn du siehst, wie scharf die Pässe gespielt werden, und zwar genau dahin, wo der Spieler schon in der Bewegung ist. Die machen da überhaupt keinen Fehler. Die Raumaufteilung, das Gegenpressing, und dann haben sie natürlich auch ein paar individuelle Größen auf den Außenbahnen mit Lamal und mit mit William, die im 1 gegen 1, ja, die kannst du ja gar nicht halten, da musst du immer zwei Leute hinstellen. Und für mich auch im zentralen Mittelfeld mit Rodri, für mich jetzt aktuell vielleicht sogar der beste zentrale defensive Mittelfeldspieler, so ein komplexer Spieler, der alles kann, komplett ist, kopfballstark, zweikampfstark, links und rechts. Also von daher gibt es da nichts zu ändern an meiner Meinung. Spanien bleibt die Nummer eins. Und das ist jetzt ein ganz, ganz dickes Brett am Freitag für die deutsche Mannschaft. Hat den Vorteil, dass ja, als Underdog hast nichts zu verlieren. Mit dem Publikum im Rücken ist bestimmt auch bei diesem Turnier vieles möglich. Aber wie gesagt, wenn alles normal läuft, sehe ich Spanien auf dem Weg ins Halbfinale und dann auch auf dem Weg ins Finale.
Ich habe deine Augen funkeln sehen, als du über die Spanier gesprochen hast. Was sagst du denn zu den Franzosen, die die Belgier knapp mit 1:0 besiegt haben?
Das war ja auch so ein müder Kick. Didier Deschamps lobt die Defensive, das stimmt. Defensiv sind sie stark, aber im Spielaufbau, der Unterhaltungswert des Spiels ist sehr gering. Die Kritik ist ja auch in Frankreich angewachsen. Es ist nicht so, dass die Sportmedien da alle in die Hände klatschen. Also Frankreich ist auch eine Mannschaft, die mich bisher enttäuscht hat, spielerisch. Wenn du den Kader anschaust, die einzelnen Spieler, da müsste viel mehr drin sein. Ja, die sind im Viertelfinale, ist eine unangenehme Mannschaft, weil sie hinten sehr stabil, sehr stark sind. Könnten wir auch jetzt vorstellen, dass sie ins Halbfinale kommen. Die sind da schon der Favorit auch in dem Spiel. Aber spielerisch muss Frankreich auch zulegen. Also bisher auch für mich enttäuschend.
Ja, die bekommen es ja mit den Portugiesen zu tun, die gegen
Ja.
die Slowenen in einem auch ja relativ müden Kick nur im Elfmeterschießen sich durchsetzen konnten.
Du,
Trauriger.
Thomas, wenn du hinten spielt ein 41-Jähriger, vorne spielt ein 39-Jähriger, also das kann ja nicht sein, dass wir im Spitzenfußball, im Hochgeschwindigkeitsfußball mit Leuten noch spielen, die in der Altersklasse sich bewegen. Nichts gegen Ronaldo und nichts gegen Pepe, aber die Zeit ist schon lange vorbei. Und das ist für mich auch so die Gretchenfrage. Wie lange soll eigentlich Cristiano Ronaldo noch spielen? Spielt er jetzt noch 2 Jahre oder noch 4 Jahre in der A-Mannschaft? Denn Portugal hat auch in Katar bewiesen, ohne ihn, dass sie gute Stürmer haben. Aber ich denke mal, dass der neue Trainer jetzt an der Formation festhält. Und Frankreich ist für mich klarer Favorit. Denn Portugal hat auch einfach Schwächen. Du siehst da hinten, wenn es da schnell geht, hat die Defensive doch große Probleme. Und von daher tippe ich da mal ganz klar auf Frankreich. Hätte mir von Portugal mehr erwartet. Aber aufgrund, wie gesagt, dieser Mannschaftsstruktur, dieser Aufstellung und diesen Altersthemen, die ich gerade erwähnt habe, ist für mich Portugal auch eine Enttäuschung, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ist Ronaldo in dieser Verfassung eher eine Belastung für die Mannschaft?
Ja, ich habe es ja gerade erwähnt, Thomas. Ich habe das ja in Katar gesehen. Da gab es ja auch Diskussionen. Da hat der Trainer entschieden, Ronaldo auf die Bank. Und ich habe jetzt den Namen vergessen, der vorne im Sturm spielte. Der hat auch gleich Tor geschossen. Und deswegen wundert es mich eben 2 Jahre später. Sprechen ja immer auch gegen das Alter. Weißt du, wenn du vor 2 Jahren schon auf der Bank saßt, wieso sollst du 2 Jahre später mit 39 spielen? Da stellen sich viele Fragen, ob da die Agenturen von Ronaldo eine Rolle gespielt haben, Einfluss auf die Trainerwahl hatten, auch nach dem Turnier in Katar. Weil Martinez ist ja jetzt auch erst seit 2 Jahren im Amt. Das sind viele Fragen, die sie stellen. Aber rein leistungsmäßig muss ich sagen, hat Portugal bestimmt auf der Bank andere Kaliber sitzen, die der Mannschaft besser tun würden als Cristiano Ronaldo, bei allem, was er für den Fußball getan hat. Aber wie gesagt, ja, das wäre meine Entscheidung. Ich bin nicht der Trainer, das muss der Trainer entscheiden. Aber ich glaube, dass für Portugal jetzt Endstation ist gegen Frankreich.
Zwei Partien fehlen uns noch. Rumänien gegen die Niederlande. Ein deutliches 3:0
Ja.
für die Niederlande.
Rumänien finde ich jetzt im Rückblick der schwächste Achtelfinalgegner. Haben die Holländer souverän runtergespielt, die auch noch viel Luft nach oben haben. Das ist auch nicht das Holland, was ich eigentlich so gesehen habe in der Vergangenheit. Wenn du den Kader anschaust, spielen die auch nicht am Limit. Das ist natürlich schon mal positiv, wenn du weißt, okay, wir sind jetzt im Viertelfinale, haben noch Luft nach oben, können es noch steigern. Aber ein großer Zungenschnalzer war Holland bisher nicht.
Last but not least, Österreich gegen die
Oh.
Türkei. Was für ein
Mein
mitreißendes
Gott.
Match.
Das war ja ein Drama gestern. Ja, was soll ich dir dazu sagen? Österreich hat wahrscheinlich gestern das erste Mal was zu verlieren gehabt. Sie waren Favorit in diesem Spiel. Türkei ohne Çalhanoğlu, ihren zentralen, wichtigen Mittelfeldspieler. Ja, und du siehst eben, ein Standard, die beiden Standards waren identisch, sehr gut geschossen auf den ersten Pfosten, aber das gehört eben auch zum Handwerkszeug der Abwehrspieler dazu. Man muss so einen Ball einfach besser verteidigen. Auch wenn du weißt, da steht ein großer Kopfballspieler, ich weiß es aus meiner Erfahrung, da langt der leichte Rempler oder du musst halt dem mit dem Körper irgendwie anspringen, da kommt er aus der Balance und da köpft er eben den Ball nicht so rein. Wobei ich sagen muss, das erste Tor, das war ja fast ein halbes Eigentor, weil da stand gar keiner. Da haben sich auch ein bisschen unglücklich angestellt, weil ich glaube, der rechte Verteidiger von Österreich stand mit dem Gesicht zum Torwart und eigentlich sollte der mit dem Gesicht zum Ball stehen, weil der Ball kommt ja von der Ecke und da prallt der Ball so blöd, Tor auf der Linie, der reagiert und der Türke sagt Dankeschön, der türkische Spieler. Also unglücklicher geht's gar nicht. Ich glaube, das hat die Spieler waren wirken sehr betroffen auch nach dem Spiel noch, auch Ralf Rangnick, der danach auch sprach, bei Servus TV, glaube ich, war es, oder bei ORF, ich weiß nicht mehr ganz genau. Er hat die Welt auch nicht verstanden, ja, dass eigentlich die Mannschaft, die viel mehr investiert hat, die viel mehr Ballbesitz hatte, die viel mehr Torchancen kreiert hat, dass die jetzt ausgeschieden ist. Das wird jetzt noch ein, zwei, drei Tage wehtun. Heute sowieso, wenn die Sachen packst, wenn du nach Hause kommst, brauchst du dann auch noch zwei, drei Tage. Aber ich glaube mal, nächste Woche, wenn die Halbfinale losgehen, dann ist der größte Unmut ist verflogen. Österreich hat auf jeden Fall eine tolle EM gespielt, das Land in Begeisterung gesetzt. Und das, wie gesagt, ja, es sind eben in solchen Spielen, K.O. spielt immer die Kleinigkeiten. Das gehört eben auch dazu. Das ist ein Lerneffekt, dass man gerade gegen tiefstehende Mannschaften, wenn die eben bei Standards oder bei Ecken, ich sage auch eine Standard, Chancen haben, weil bei hohen Bällen hast du immer eine Chance, ein Tor zu schießen. Wie gesagt, ja, gerade erster Pfosten ist sehr gefährlich für einen Torhüter und da musst du anders verteidigen, du musst dich anders positionieren, du musst den Ball anders sehen, du musst den Gegenspieler sehen, du musst eben im Körper dran sein. Da langt ja auch ein kleiner Zug vom Trikot, da springt er nicht so hoch. Aber gut, danach ist immer klug reden, wenn es geschehen ist, ist saublöd. Aber ich glaube einfach, dass Österreich ihren Weg weitergehen wird mit Ralf Rangnick, das ist der richtige Trainer für diese Mannschaft. Und dass die damit wachsen werden, auch mit solchen Niederlagen und bestimmt eine gute Quali spielen werden. Und dann sehen wir Österreich dann in den USA, Mexiko und Kanada bei der nächsten WM bestimmt gut aufgestellt mit einer wettbewerbsstarken Mannschaft.
Ist dem Fernsehzuschauer Thomas Berthold gestern beim Jubel des Doppeltorschützen Demiral etwas aufgefallen?
Nee, ich habe das nur heute gelesen. Weißt du, dass der seinen Gruß da gemacht hat, wie auch immer. Und er stolz ist, ein Türke zu sein, da hat er ja auch recht, ja. Und wenn man gewinnt, kann man auch jubeln. Und wenn er eben meint, er muss dann Gruß machen, wir leben ja in der Demokratie. Ich weiß nicht, ob es da jetzt auch einen Kodex gibt, beziehungsweise Verhaltensregeln gibt, ob da die UEFA jetzt auch ermittelt. Ich bin mal gespannt,
Ja, ich kann dich
was da.
aufklären, lieber Thomas. Er hat den sogenannten Wolfsgruß gemacht. Das ist das Handzeichen der grauen Wölfe, die als Rechtsextremisten gelten. Dieser Gruß ist in Österreich tatsächlich seit einigen Jahren verboten. In Deutschland wird über ein Verbot nur gesprochen. Und ich habe heute mal die Medien studiert. Die fordern einheitlich, einstimmig eine Sperre für diesen Spieler.
Ja, wie gesagt, die UEFA muss entscheiden. Die haben ja ein Disziplinarkomitee. Das wäre natürlich bitter, weißt du, wenn du jetzt im Viertelfinale stehst und verlierst so einen wichtigen Spieler durch so eine Aktion. Aber nochmal, also ich finde einfach, man sollte die Kirche mal im Dorf lassen. Wir reden hier von einem Fußballspiel. Okay, der hat da sein Zeichen gemacht. Ist vielleicht jetzt nicht okay gewesen. Aber den dann zu sperren, das finde ich einfach total übertrieben. Und diese mediale, die Sau durchs Dorf jagen, finde ich auch übertrieben. Sage ich dir auch ganz ehrlich.
Becherwürfe oder Münzwürfe. Sabitzer wurde ja von einer Münze am Kopf getroffen und sank tatsächlich auch kurz zu Boden, spielte aber dann weiter, schüttelte das ab. Was sagst du zu
Ja,
so?
das ist auch so eine Aktion. Da wird auch die UEFA ermitteln müssen, weil wenn ein Spieler eben zum Eckball geht und schießen will und kriegt auf einmal eine Münze gegen den Kopf, das ist ja total unsportlich. Und da bin ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Gut, das kannst du natürlich nicht verhindern. Du kannst ja nicht jeden Zugang beziehungsweise jeden Zugang einen hinstellen, der auch das Portemonnaie kontrolliert oder auch die Taschen kontrolliert. Da musst du ja 6 Stunden vor Spiel anreisen, damit alle dann auf ihre Sitze beziehungsweise auf ihre Plätze kommen. Aber es ist total unsportlich. Diese Schmeißerei da in den Ecken finde ich auch. Das ist eine Riesensauerei.
Wir haben beim letzten Mal nicht die Zeit gehabt, um es anzusprechen, aber ich muss es einfach nochmal thematisieren. Es gab eine ZDF-Dokumentation über Joshua Kimmich. Der wurde über Jahre hinweg von einem Kameramann begleitet und just zum Zeitpunkt der Europameisterschaft wird diese Dokumentation ausgestrahlt. Mit Aussagen auch über ehemalige Trainer, die vielleicht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz zum Wohle der Mannschaft beitragen, zumindest der Stimmung, und vor allen Dingen auch im faden Beigeschmack vermitteln, wenn Kimmich über die Corona-Zeit und über den Impfdruck spricht. Was sagst du als ehemaliger Spieler dazu? Warum macht ein Spieler so etwas und warum wird dir gerade zu diesem Zeitpunkt ausgestrahlt?
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien gerade jetzt zur Euro sowas ausstrahlen, sehe ich das mal unter Vorbehalt. Würde es mal so formulieren. Als das brisant war vor 3 Jahren, das Thema Corona, da hätte ich mir gewünscht, dass da mal ein Spieler aufsteht und was dazu sagt. Auch zu diesem ganzen Impfwahn, der danach auf die Gesellschaft eintraf. Da kam nichts. Jetzt hat man ein großes Turnier. Internationale Medien sind auch hier. Und jetzt kommt auf einmal sowas im Fernsehen. Wie gesagt, ja, ich frage mich eben manchmal, warum gerade jetzt? Es gibt da bestimmt keinen Zufall. Und das wirkt für mich ein bisschen orchestriert, das Ganze. Von daher.
Aber was könnte man
Ich
damit
habe ich, ich, ich
beabsichtigen,
hab, ich hab
Thomas?
ganz ehrlich, Thomas, ich habe kurz mal reingeschaut, habe dann ausgemacht. Mich hat es nicht interessiert. Ich sage es dir ganz ehrlich.
Kimmich selbst kommt in dieser Dokumentation, gerade auch als es um das Thema Impfung geht, nicht besonders gut weg. Jetzt gilt er als einer der Anführer dieser Mannschaft bei der Europameisterschaft. Wenn er keinen Einfluss hatte auf den Ausstrahlungszeitpunkt und das ZDF diesen bewusst gewählt hat, dann stimme ich dir zu, ist es orchestriert. Aber dann stelle ich nochmal die Frage, mit welchem Grund will man jetzt der deutschen Mannschaft schaden? Will man dem Spieler schaden? Will man der Stimmung ein Bein stellen?
Wie gesagt, ich verstehe es jetzt auch nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass das die Spieler ganz ehrlich interessiert. Sage ich dir ganz ehrlich, ja. Vielleicht haben sie gar nicht geschaut und manche haben es vielleicht geschaut, ich weiß es nicht. Aber so wie ich jetzt die sportliche Leitung einschätze, mit Rudi Völler und Nagelsmann, glaube ich schon, dass sie dafür sorgen werden, dass solche Ablenkungsmanöver im Keim erstickt werden und dass es kein Thema jetzt im Mannschaftskreis wird. Ich glaube auch nicht, weil jetzt, weißt du, die haben jetzt auch ein paar Tage Zeit gehabt. Jetzt geht die Endphase der Spielvorbereitung los. Da hast du andere wichtige Themen zu diskutieren, zu besprechen, als ein Bericht über einen Spieler, der eben jetzt gerade läuft. Also, das ist meine persönliche Meinung.
Ich bin mal gespannt auf die Leistung von Joshua Kimmich im Viertelfinale gegen Spanien. Zum Schluss, lieber Thomas, bitten wir wieder um deine Expertise. Ganz kurz, du hast ja zum Teil auch schon gesagt, wer dein Favorit ist. Jetzt bitten wir dich mal um klare Tipps. Es geht los mit Spanien gegen Deutschland. Dein Tipp.
2-1.
Portugal gegen Frankreich.
0-1.
England gegen die Schweiz.
1-2.
Und Niederlande gegen Türkei.
2-0.
Das würde die Türken enttäuschen, denn die haben schon angekündigt, Berlin wird brennen, wenn wir ins Finale kommen. Apropos
Ja.
kommen, wer zu den Spielen möchte, sollte nach wie vor nicht auf die Deutsche Bahn setzen. Auch das ist ja ein Lieblingsthema bei Thomas Berthold. Die bringt Deutschland regelrecht in Verruf. Die ausländische Presse schreibt dermaßen schlecht über den Zustand der Deutschen Bahn, dass jetzt mittlerweile der Kopf des Vorstandsvorsitzenden gefordert wird. Die Deutsche Bahn muss zerschlagen werden, muss wieder in private Hände kommen. Also auch deine Empfehlung, lieber mit dem Auto?
Ja, erstmal finde ich das wichtig, dass auch die internationale Presse das mal aufgenommen hat. Die sind jetzt mal in Deutschland und nehmen das selbst zur Kenntnis. Und vielleicht wird dadurch der Druck erhöht. Es ist ein Dienstleister, eine Aktiengesellschaft. Und wenn die Dinge nicht funktionieren, dann muss eben an den Drehschrauben, das heißt Aufsichtsratbesetzung und Vorstandsbesetzung gedreht werden, damit sich da was verändert.
Lieber Thomas, ich sage danke fürs Gespräch. Ich schiebe noch eines hinterher. Ich sage, dass Spanien Deutschland schlägt. Portugal setzt sich gegen Frankreich durch. Oh. Die Engländer werden die Schweizer schlagen aufgrund des Dopings durch ihre Frauen. Und die Türkei wird durch einen Standard die Niederlande besiegen. Ich sage genau das Gegenteil von dir. Wir werden sehen. Wir werden nach dem Viertelfinale wieder zusammenkommen. Ich bin gespannt. Ich sage danke für den Moment. Bist du noch mal im Stadion oder schaust du es in Ruhe aus dem Tessin an?
Bis jetzt habe ich nicht vor, noch mal ins Stadion zu fahren.
Alles klar, Thomas. Dir und deiner Frau eine schöne Zeit. Danke fürs Gespräch.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.